Von Meilen und Zeilen. Der Abenteuer-Podcast des Delius Glasing Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse.
In Meilen und Zeilen geht es heute um eine Reise vom Nordkap nach Kapstadt, vom nördlichsten Punkt Europas zum südlichsten Punkt Afrikas, mit dem Fahrrad. Durch alle Klimazonen unseres Planeten, 20.000 Kilometer, 100 Höhenkilometer durch 15 Länder in 2,5 Monaten. Jonas Deichmann ist Deutschlands Reinhold Messner, nur auf dem Fahrrad. Jonas, passt der Vergleich für dich oder sagst du, nee, Messner ist dann immer noch Nummer zu groß für mich?
Also ich habe mich jetzt selber noch nie mit ihm verglichen, aber ist ein ganz lustiger Vergleich und den habe ich auch schon öfters gehört.
Der ist ja geklettert, bis er irgendwie Ende 70 war. Da hast du noch einige Abenteuer vor dir, ne?
Das hoffe ich doch. Ich bin jetzt 33, also da kommt noch was.
Du hast das Buch geschrieben, Cape to Cape. Und ihr seid zu zweit am Anfang gestartet, am Nordkap. Und seid dann zum Glück nicht in irgendwie Eis und Schnee gekommen, sondern seitdem entkommen. Und erzähl mal, welche Route ihr gewählt habt und vor allem warum.
Also wir sind oben am Nordkap gestartet, dann durch Norwegen, Finnland, quer durch Russland, Georgien, bis in den Iran. Und bis dahin war das alles ziemlich klar, es ist die einzig mögliche Route. Denn man darf nicht das Mittelmeer mit einem Flieger oder mit einem Schiff überqueren. Ich habe bis zum letzten Moment gehofft, wir können die Landroute nehmen und durch den Irak oder durch Syrien fahren. Aber die Grenzen waren zu. Und wir sind dann vom im südlichsten Punkt vom Iran, von Shiraz nach Kairo geflogen. Das ist okay, denn Kairo liegt nördlich von Shiraz.
Genau, ihr habt und quasi Höhe verloren damit, ne?
Genau. Und von Kairo aus ging es dann entlang des Nils, quer durch die Sahara, Äthiopien, die Berge in Ostafrika und dann ja quer durch Ostafrika bis an die Südspitze Kapstadt.
Boah, es klingt, auch wenn man es liest, auch die Fotos, es klingt auf der einen Seite unfassbar faszinierend und gleichzeitig sieht man halt auch dein Gesicht, ja, wenn du da ankommst. Du bist halt komplett fertig. Wie ging es denn dir, als du ankamst, um das Pferd mal von hinten aufzuzäumen?
Also im Moment, wo man ankommt, ist natürlich erstmal Erleichterung und Freude und auf das, was man geschafft hat. Ich war natürlich auch komplett fertig. Also ich habe erwartet, dass ich durch Botswana und Südafrika, so die letzten 2.500 Kilometer flache Straßen und Rückenwind. Die Realität war, es war ständig gegen extrem starken Wind. Und ich hatte einen Zeitplan. Das heißt, ich bin die letzte Woche ja trotzdem 300er Schnitt gegen den Wind gefahren. Das heißt, noch 3 bis 4 Stunden Schlaf und bin dann wirklich am absoluten Limit in Kapstadt angekommen.
Was bist du für ein Typ? Mal ganz im Ernst, also wie schafft man das? 300 Kilometer am Tag, ich glaube 335 war der Rekord dann irgendwann, weil du bist ja körperlich jetzt nicht, oder würdest du von dir sagen, dass du einfach körperlich auch schon als total starker Typ geboren wurdest, weil du siehst auf den Bildern aus wie eigentlich ein Durchschnittsbürger, ja, also du siehst zumindest auf den Bildern ziemlich normal aus, so wie wir alle, die Sport regelmäßig treiben. Glaubst du, es ist bei dir ganz viel mentale Sache, dass du das schaffst?
Also je länger das Ganze geht und je schwerer es wird, desto mehr wird es eine Kopfsache. Mhm. Für mich ist am Ende ja 95% mental. Ich habe natürlich eine gute Grundvoraussetzung. Also ich habe kein Zuhause, ich lebe auf dem Fahrrad und da kommen so 50.000 Kilometer pro Jahr zustande.
Warte mal, du lebst auf dem Fahrrad?
Ja genau, ich habe kein festes Zuhause, sondern bin, wenn ich jetzt nicht auf so einem Projekt wie Cape to Cape unterwegs ist, dann radel ich von Vortrag zu Vortrag oder mache andere Expeditionen. Also ich habe jetzt kein Zuhause, Auto und solche Sachen im klassischen Sinne.
Das ist schon gut. Das ist nicht schlecht. Das heißt, du hast schon mal nicht die üblichen Kosten, die der Normalbürger hat.
Genau, ich lebe relativ günstig. Ja, und klar, ich habe die guten körperlichen Voraussetzungen, aber auch für die Langdistanz, also man braucht keine riesigen Muskeln und Schnellkraft. Sondern das Entscheidende ist einfach, dass man 10 bis 11 Stunden jeden Tag im Sattel sitzt und niemals aufgibt und seine Leistung konstant bringt. Und da gibt es so viele Rückschläge, gerade in Afrika, da passiert jeden Tag was Unvorhergesehenes. Das Wichtigste ist einfach, niemals aufzugeben und positiv zu bleiben.
Ja, du wurdest in Afrika immer wieder von Kindern mit Steinen beworfen. Was war da los?
Das war in Äthiopien. Also im Rest von Afrika habe ich extrem nette und freundliche Menschen, insbesondere die Kinder, erlebt. In Äthiopien bin ich nonstop von Gruppen von Kindern verfolgt worden. Sie haben alle ja, hinter mir hergeschrien. Viele haben auch ja, nach Geld gefragt, andere haben mich beleidigt und einige haben auch Steine nach mir geworfen, teilweise auch versucht, mir Stöcke in die Speichen zu stecken. Also es war ein sehr, sehr aggressives Verhalten und ich hatte an dem Punkt eine Lebensmittelvergiftung, also aber auch nicht in der besten Verfassung und dann geht es immer steil den Berg hoch auf 3000 Meter Schotterstraßen. Das war so ein richtiges Intervalltraining, von den Kindern wegzukommen.
Du hast dann ja da auch einen Amerikaner getroffen, der seit irgendwie 15 Jahren um die Welt unterwegs ist auf seinem Fahrrad und dem ist das auch so gegangen. Wie war es, den zu treffen dann? Also so einen erfahrenen, also noch erfahreneren Abenteurer, dem es aber nie um Zeit geht, sondern der einfach das Reisen zu seinem Lebensinhalt gemacht hat. Wie war es, den zu treffen?
Ja, das war super. Also Dimitri habe ich schon, wir hatten es geplant, dass wir uns irgendwo in Kenia treffen. Also gerade, ich war seit 3 Tagen aus Äthiopien raus und er hat dann abends in einem Hotel auf mich gewartet. Und wir haben natürlich überall genau dieselben Erfahrungen gemacht, in der Sahara und dann in Äthiopien. Ihn hat es noch ein bisschen schlimmer erwischt. Also zum einen bin ich natürlich schneller, das heißt, ich komme eher. Und ihn hat in Äthiopien auch jemand eine Bratpfanne über den Kopf gezogen.
Ja, das,
also wir haben da,
ja, das schreibst du.
Wir sind beide sehr begeistert gewesen von Äthiopien. Und er ist zwar sehr, sehr langsam unterwegs gewesen und ich schnell, aber wir machen es für, ja, aus dem Streben und dem Wunsch nach Abenteuer und war super, mit ihm mich mal zu unterhalten.
Du bist ja gestartet mit dem Fotografen Philipp Hümpendahl und der hat dann nach 32 Tagen einfach nicht mehr gekonnt. Nun ist er auch 20 Jahre älter als du oder knapp, aber das zeigt auch ein bisschen, wie viel Mentalität dann eben doch mitspielt. Wie war das damals? Also warum hat er aufgegeben und wie war das für dich?
Also Philipp hat im Süden von Ägypten eine Lebensmittelvergiftung bekommen.
Und aber du ja auch, ne?
Ich auch, genau. Also ich habe sie dann einen Tag später bekommen und bin dann alleine weitergefahren. Und das war auch extrem hart durch die Sahara. Also es ist eine Situation, man muss einfach noch 100% dran glauben und alles geben, um da irgendwie durchzukommen. Das war das Härteste, was ich je gemacht habe. Man muss dazu sagen, der Philipp hat von Anfang an ein bisschen weniger Reserven gehabt, denn ich habe, Ultracycling ist auch ein Esswettbewerb und ich kann nonstop auf dem Fahrrad essen, also auch die ganze Zeit Cola, Snickers, Kekse und was es halt so alles
Hauptsache
gibt.
Hauptsache Kalorien rein.
Ne? Hauptsache Kalorien und das war für den Philipp schwierig. Also er war da schon, als die Lebensmittelvergiftung kam, habe ich noch ein kleines Polster gehabt und bei ihm war das schon vorbei.
Also das war auch eine Frage der Sicherheit dann, ne? Also wie viel riskiert man auf so einer Tour, ist dann immer die Frage, ne?
Klar, es ist eine Frage der Sicherheit in der Sahara. Da gibt es nicht viel. Und das sind einfach mal dann 1500 Kilometer bis in die nächste Stadt, wo nur annähernd ärztliche Versorgung ist. Das heißt, man muss natürlich 100% wissen, was man tut und auch noch Reserven haben. Die größte Gefahr ist allerdings immer der Verkehr. Auch hier für mich, ja, ich bin auch durch Bürgerkriegssituationen gefahren und hat er, ja, Begegnung mit wilden Tieren und anderem, aber die größte Gefahr ist immer der Verkehr. Und mir hat kurz vor Moskau ein LKW, habe mich beim Überholen an der Schulter mit einem Seitenspiegel berührt. Ja. Mir ist nichts passiert, aber das war die mit Abstand knappeste Situation, die wir hatten.
Ja, da geht es dann eventuell auch echt um Millimeter, ne? Also so ein Seitenspiegel klappt zwar noch weg, aber ich weiß von einem Freund von mir, der wurde von einem Bus erwischt mit einem Rückspiegel und der hatte 3 Wirbel gebrochen. Also das kann richtig, und die fahren ja nun auch mindestens 100 in Russland, ne? Das heißt, das hätte dich da ja auch richtig erwischen müssen. Und du schreibst auch, dass du da zumindest kurz unter Schock warst. Wie hast du das verarbeitet?
Genau, also ich gehe davon aus, ich wäre tot gewesen, wenn er mich erwischt hätte. Das war auf Seitenstreifen von der Autobahn bei voller Geschwindigkeit. Mir ist nichts passiert, aber ich saß dann wirklich mal so eine Weile da und habe versucht, mich wieder zu fokussieren. Es muss jetzt weitergehen und man darf auch keine Angst haben, mich auf die bevorstehende Aufgabe zu konzentrieren. Und ja, es ist schwierig. Also am nächsten Tag war ich wieder der Alte, aber an dem Tag, da fährt dann einfach so ein ungutes Gefühl mit.
Ja, ja. Konnte Philipp dir da helfen in der Situation? War es gut, da jemanden mal an der Seite zu haben?
Auf jeden Fall. Also in so einer Situation ist es immer gut, wenn man nicht alleine ist und vor allem auch immer, ja, wenn man darüber sprechen kann. Und das hilft natürlich, damit umzugehen.
Ja. Das Spannende fand ich, dass du die ganze Zeit Angst vor Russland hattest. Also du fuhrst in aller Ruhe durch Skandinavien durch und bis St. Petersburg war das alles gut. War das genau so eine Situation, vor der du Angst hattest? Denn du hattest so etwas Ähnliches ja schon mal bei deinem Eurasien-Rekord erlebt.
Genau, also ich habe 2017 den Weltrekord für die schnellste Eurasien-Durchquerung gemacht und da hatte ich, also Russland, Sibirien ist wunderschön, aber der europäische Teil von Russland ist zum Fahrradfahren lebensgefährlich. Und auch da hatte ich mehrere Situationen, die knapp waren. Also nicht so knapp, aber wo man mit Pech es einen auch hätte erwischen können. Und ich habe genau gewusst, was da auf uns zukommt. Es gibt aber keine Alternativroute. Ja, das war deshalb, ich habe gewusst, wenn wir aus St. Petersburg rausfahren, dann haben wir einfach mal ein paar Tage die absolute Fahrradhölle für uns.
Was ich verrückt finde, aber auch selber gut kenne, du warst noch unterwegs auf deiner Tour von Alaska nach Feuerland und da kam schon die Idee, vom Nordkap zum Kap der Guten Hoffnung zu radeln. Wie ist denn das bei dir? Wie entstehen die Ideen zu Abenteuern? Wo kommen die her und welcher Idee folgst du und welcher folgst du nicht?
Also ich habe natürlich bei meinen Abenteuern auch sehr, sehr viel Zeit, vielleicht zu viel Zeit zum Nachdenken. Heißt, ich war da unterwegs durch Südamerika auf der Panamerika-Rekord. Und es ist so,
den du gebrochen hast auch, ne?
Genau, den habe ich auch gebrochen.
Also du hältst ja mittlerweile fast alle Rekorde, oder?
Ja, die drei großen Kontinentaldurchquerungen, also ja, Eurasien, ja, die Panamerika und Cape to Cape, das war das große Ziel. Da war für mich Cape to Cape auch einfach der nächste logische Schritt. Es war klar, das muss ich machen. Auch die Planung von dem Ganzen und mich wirklich darauf eingelassen habe ich auf den letzten 2000 Kilometer von der Panamerika. Und zwar aus dem einfachen Grund, ist so ein Gefühl, wenn man so ein Projekt beendet, man ist froh, es ist vorbei, man hat es geschafft, man will jetzt erstmal sich einen Monat an den Strand legen und Margaritas trinken und ein Leben ohne Disziplin, ohne Regeln führen. Aber ich weiß immer ganz genau, es kommt der Punkt, wo das vorbei ist und dann ist die Frage da, was kommt als nächstes? Und wenn man sowas gemacht hat, wie die Panamerika oder Cape to Cape und das nächste ist ja eine kleine Trainingsrunde ums Haus rum, das ist nicht wirklich befriedigend. Nee. Und daher habe ich immer mein nächstes Projekt. Und ich weiß, so in einem halben Jahr fängt es wieder an zu kitzeln, ich werde wieder heiß drauf und ein großes Projekt pro Jahr ist daher genau das Richtige.
Ich werde immer wieder gefragt, was ist denn los mit dir? Wieso bist du so rastlos? Wieso kannst du nicht so wie die anderen? Und ich finde es immer schwer zu begründen, warum ich so bin. Wie erklärst denn du das?
Ja, absolut. Ja, man lebt jeden Tag, wenn man unterwegs ist. Und jeden Tag wache ich auf aufs Neue und ich weiß, heute erlebe ich was ich noch vorher nie erlebt habe. Und wenn man alt ist, hat man jede Menge tolle Storys zu erzählen. Und das ist natürlich nicht so immer, wenn man zu Hause ist. Ist auch schön, hat auch seine Vorteile, aber wenn man einmal so wirklich unterwegs ist und Abenteuer erlebt hat, dann macht das natürlich auch süchtig.
Ja, ja. Ich nehme an, du hast noch Eltern und eventuell sogar Geschwister. Wie gehen die denn damit um? Also ich weiß, dass meine Ursprungsfamilie relativ große Probleme damit haben, dass ich mich immer wieder in deren Augen ja auch in Lebensgefahr begebe. Dabei finde ich das gar nicht so lebensgefährlich. Und mir tut es auch immer wieder leid oder fast weh, dass ich denen solche Sorgen machen muss. Aber am Ende sind es eben doch deren Sorgen, mit denen sie vielleicht lernen müssen zu leben. Wie machst du das? Wie erklärst du das deiner Ursprungsfamilie, was du machst und wie beruhigst du die?
Also ich habe hier großes Glück. In meiner Familie gibt es auch einige Abenteurer. Geht zurück bis auf meinen Opa, der war Schlangenfänger in Afrika.
Wow.
Und mein Bruder und mein Vater sind auch alle selber Fahrradfahrer. Also ich habe da die vollste Unterstützung.
Ah, das ist gut.
Die würden mir da nie reinreden. Meine Mutter hat manchmal natürlich auch ein bisschen Angst, gerade so mit Russland oder auch mit der Sahara. Wo bist du da? Und sie weiß ja auch nicht, in was ich mich da reinbegebe. Also es ist auch so ein bisschen, wie du das jetzt auch sagst. Aber auch sie unterstützt das voll und ganz und weiß, dass ich weiß, was ich tue und ja, mein Leben so leben möchte.
Ja, das ist gut. Also ich bin gerade die Biscaya gepaddelt, also Pilgern mit Paddel, bis dann am Ende bis nach Santiago und habe einfach meinen Eltern erzählt, ich paddel ein bisschen von Bucht zu Bucht. habe das, also diesen Begriff, die legendäre Biscaya, gar nicht erwähnt. Und somit sind die relativ ruhig, glaube ich, so an der Seite vorbeigekommen, dass sie das nicht so mitgekriegt haben. Und ich war jetzt am Wochenende da bei meinen Eltern und die haben dann auch, ja, die waren eigentlich ganz, ganz gut dabei und die haben gar nicht gewusst, wie gefährlich das war und was uns da draußen alles passiert ist. Und teilweise war es ja auch richtig knapp und das werden die dann halt erst im Buch lesen. Wie reagieren denn deine Eltern dann nachträglich, wenn so ein Buch erscheint und die sehen dann, oh Gott, der Junge wurde mit Steinen beworfen und wurde von einem Außenspiegel getroffen und so. Gehen die da locker mit um?
Also ist eine gute Strategie, die du da fährst. Ich habe das bei meinem ersten Projekt auch so gemacht. Lieber so die Gefahren ein bisschen verschweigen oder klein halten. Aber mittlerweile haben meine Eltern natürlich auch den Film und so die Videos von meinen letzten Abenteuern gesehen und wissen, was da kommt. Ja, also mit meinem Vater und bin ich da in regelmäßigem Kontakt und er macht sich dann auch Sorgen und meine Mutter sowieso, aber sie akzeptieren es und unterstützen mich da voll und ganz.
Ah, das ist schon gut. Also es gibt ein ganz tolles Bild von dir, das ist direkt vorne im Buch. Da siehst du echt aus, ich kann es gar nicht sagen, also wirklich wie ein wilder Abenteurer, der richtig was hinter sich hat. Bist du deinen Eltern je so unter die Augen getreten oder? Lieber nicht. Lieber dann doch direkt frisieren und rasieren.
Ich muss mal gerade überlegen, ob mein Vater hat mich mal während einem Projekt erlebt. Da sah ich ihn nicht ganz so schlimm aus, aber nahe dran.
Das ist ein tolles Bild. Überhaupt die Bilder, das muss er eben auch sagen. Du hattest den Profi-Fotografen Philipp Hümpendahl dabei, außer in der Sahara. Er hat dich dann ja nachher, als er ausgestiegen ist, nochmal besucht und dann wirklich Bilder gemacht, die ja phänomenal sind. Und das muss für ihn dann ja auch nochmal so ein bisschen Befriedigung gebracht haben, nachdem er dann eben ausgestiegen ist.
Absolut, also die Bilder von Philipp sind top. Das macht einen riesen Unterschied natürlich für das Buch und auch der Dokumentarfilm, der jetzt rauskommt.
Wie wird der heißen? Auch Cape to Cape?
Auch Cape to Cape, genau, kommt am 10. September.
Okay. Und, ach, spannend.
Ja, das wird super. Und mit Philipp, er ist in Ägypten ausgestiegen und war dann in Südafrika, nicht mal als Fahrradfahrer, aber als Fotograf dabei. Mhm. Er war auch der Erste, der dann in Kapstadt da war. Das war natürlich super für uns beide und ich glaube auch für ihn war das toll, weil er ja das Projekt auch lange mit begleitet hat am Anfang, dass er dann am Ende eben auch nochmal dabei sein konnte und damit dann auch so, sag ich mal, im Guten abschließen konnte.
Ja, wie ist das für dich? Also im Grunde bist du auch so ein Einzelabenteurer, aber nimmst dann auch mal jemanden mit? Wonach entscheidest du das, wen du mitnimmst? Machst du das nach Bauch?
Also ich habe ja die ersten beiden großen Abenteuer Eurasien und Panamerika alleine gemacht. Und alleine ist in vielerlei Hinsicht natürlich auch einfacher. Man ist ein eigener Chef und man muss keine Rücksicht auf andere nehmen. Man kann seinen Rhythmus machen und alles.
Ja, kann aber, nur einer krank werden.
Genau. Aber es war dann einfach so, ich war bereit, mal eine neue Herausforderung. Denn ich weiß bis heute nicht so richtig, was ist eigentlich einfacher, zu zweit oder alleine. Ist ganz, ganz schwer zu sagen. Und Philipp hatte mich dann kontaktiert und ich war bereit für die neue Herausforderung, einen Fotografen dabei zu haben. Das ist natürlich auch super. Er ist ja auch beim Tourmagazin und auch zwischen uns hat es gepasst. Und so kam das dann, dass wir uns dann recht schnell dafür entschieden haben.
Und passte das menschlich auch? Ich weiß, es ist jetzt schwierig zu sagen, nee, das passte gar nicht, aber war das so, dass es dich auch wirklich unterstützt hat und dir geholfen hat? Oder hast du ihm geholfen?
Beides natürlich. Also war auf jeden Fall super. Wir sind sehr gut miteinander klargekommen. Wir hatten natürlich eine andere Denkweise bei vielen Dingen, was das Fahrradfahren angeht, aber im Großen und Ganzen hat es sehr, sehr gut geklappt.
Du machst jetzt dein nächstes Abenteuer. Und du willst komplett um die Welt als Triathlet, aber das machst du dann auch wieder alleine, ne?
Genau, ich wollte eine neue Herausforderung haben, jetzt nicht nur Fahrradfahren. Und ich habe schon seit vielen Jahren den Traum, ja einmal um die Welt zu gehen, und zwar ohne Flugzeug. Ist so, ich glaube, ist das der Grundtraum von jedem Abenteurer, wenn man auf den Globus guckt und man möchte einmal rum. Und ich habe dann auch überlegt, wie würde ich das gerne machen? Wie hat es auch noch keiner gemacht? Und kam dann auf die Idee, warum nicht als Triathlon? Geht es also am 26. September von München aus los. Ich fahre mit dem Fahrrad nach Kroatien, nach Rijeka, schwimme dann für 500 Kilometer die Küste entlang nach Dubrovnik, dann per Fahrrad auch über eine Nordroute über Sibirien nach China, per Segelboot rüber über den Pazifik nach San Francisco, dann renne ich 120 Marathons quer durch die USA bis nach New York und nochmal mit dem Segelboot über den Atlantik nach Portugal und von da aus geht es dann zurück nach München. Die Einzeldisziplinen sind genau 120 Mal Ironman am Ende.
Mit dem Fahrrad. Genau. Ah, okay, daher die 500 Kilometer schwimmen auch. Das passt dann genau in die 120 Ironman rein, verstehe.
Genau.
Und wie machst du das mit dem Schiff? Also das musst du ja irgendwie organisieren oder organisiert kriegen. Wie läuft das?
Also da, das mache ich so ein bisschen wie Greta Thunberg das letztes Jahr gemacht
Mhm.
hat. Ich
Mit
hoffe
Boris
auf eine
Herrmann
Mit
zusammen.
genau, ich hoffe auf eine Mitfahrgelegenheit.
Ja, kann gehen. Da gibt es auch relativ, also ich bin auch viel gesegelt, auch dreimal über den Atlantik und in die Südsee und so. Da gibt es ganz gute Seiten, ne? Wo man quasi mit dem Boot mittrampen kann.
Genau, das ist der Plan.
Verrückter Plan, echt verrückter Plan. Ey, viel Glück, also jetzt schon mal,
Ja,
das ist
danke.
ein echt ganz, ganz krasses Abenteuer. Das finde ich wirklich erstaunlich. Also das, ja, das bricht ja nochmal quasi alle Rekorde. Es gibt noch einen anderen Typen, ich habe mal so ein Buch gelesen, das heißt Die Expedition. Der heißt Jason Lewis. Sagt ihr was?
Ja, von dem habe ich mal gehört. Der
Ja,
ist,
das musst ihr mal die Bücher kaufen, die sind wirklich gut. Der
ja.
ist halt wirklich aus eigener Kraft komplett um die Erde und der hat sich dann so eine Art Tretboot gebaut. Das klingt jetzt lapidar, Tretboot, also so eine Hightech-Maschine quasi mit einem Rennrad, Gestell innen drin, womit er dann vorwärts paddeln konnte. Ja, und somit ist er dann mit einem Freund zusammen auch selbst über den Pazifik gepaddelt. Also unfassbar, der Typ.
Der war irgendwie
Und der hat
12 oder
13
13 Jahre
Jahre
unterwegs,
gebraucht.
ja,
Ja, genau.
genau.
Wie lange planst du für deine Tour?
Circa ein Jahr.
Was soll am Ende bei rauskommen? Also Buch, Film, in die Richtung wieder?
Genau, es kommt wieder ein Buch und ein Dokumentarfilm darüber raus. Und ich mache dann im Anschluss natürlich eine Vortragsserie. Aber das Allerwichtigste ist, dass ich ein tolles Abenteuer habe.
Ja, klar, dafür machen wir es.
Genau.
Wenn du, also jetzt kommt ja auch wieder ein Film raus, wie du sagtest, wie filmst du, wenn du alleine bist? Also du hast wahrscheinlich eine GoPro dabei und ein Handy und filmst du dann damit oder stellst das dann manchmal ab oder lässt dich filmen oder wie läuft das dann?
Genauso, ich hatte jetzt bei Cape to Cape beispielsweise, neben dem Philipp war noch an drei Orten ist jemand zum Filmen dazugekommen, an vier Orten. Es war eine Filmcrew aus Skandinavien. Die sind in Finnland, dann Georgien, Kenia und am Ende in Südafrika jeweils für
Okay.
kurze Strecke dazugekommen. Haben natürlich
Wie
mir
bist
in
du an die
keiner.
gekommen?
Ich kenne die über einen Kontakt. Also,
Okay, super.
ja, ein Freund von einem Freund.
Aber
Und
es tut mir leid, dass ich dich immer wieder unterbreche, aber
ja.
wie hast du die bezahlt? Also die machen das ja nicht umsonst, oder?
Ja, das läuft dann über den Film und die Einnahmen von dem Film. Sponsoren haben auch was dazu beigetragen.
Okay, super.
Die haben natürlich uns nicht unterstützt, also sie haben jetzt nicht uns Essen gebracht und das Gepäck getragen,
Nee, klar,
sondern
dürfen
waren
sie ja nicht, ne? Sonst.
ausschließlich zum Film da, genau. Und den Rest der Strecke, also praktisch 95% der Strecke, habe ich dann selbst mit der GoPro gefilmt. Und das funktioniert auch gut, weil es ist so ein bisschen, man braucht natürlich auch die tollen Aufnahmen von der Landschaft und allem, aber die besten Aufnahmen am Ende, die beste Story, das ist sowas wie wenn ich in Afrika, wo wir in einer Gefängniszelle waren und die
Ja.
GoPro läuft mit. Und vielleicht ist es nicht die beste Qualität, aber das ist
Total
auch ein
egal, die
Teil davon am
Story, der
Ende.
Inhalt ist es halt, ne?
Genau.
Das finde ich echt spannend. Also ich bin natürlich auch, gucke auch möglichst viele Abenteuerfilme, genau solche Dokus dann. Und es gibt da ganz hervorragende und finde es aber immer wieder schwierig, wie die Leute sozusagen sich selber drehen. Da ist irgendwie, das Ideal ist da noch nicht gefunden worden, finde ich. Wie geht's dir, wenn du dich selber filmst?
Also ich habe den Panamerika-Film komplett selber gefilmt
Mhm.
und jetzt bei Cape to Cape auch größtenteils. Man lernt natürlich sehr, sehr viel. Es ist manchmal anstrengend. Also die Herausforderung bei dem Ganzen ist, dass die besten Szenen für den Film auch ist, wenn es hart ist, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert, wenn es auch eine Krisensituation ist. Das macht natürlich auch so einen Film am Ende aus. Und das sind die Momente, wo man sich auch wirklich dann teilweise überwinden muss, jetzt zu filmen. Also
Ja,
Beispiel, ich bin
also.
jetzt 13 Stunden gefahren und komme abends, leg mich abends irgendwo hinter eine Sanddüne, da will ich eigentlich nur schlafen und da nochmal die Kamera drauf zu halten, ist natürlich dann manchmal auch anstrengend.
Ja, also uns ging es jetzt so, die besten Szenen haben wir nicht im Kasten, ganz einfach. Also genau die Szenen, wo es brenzlig ist, wo eine falsche Entscheidung dramatische Folgen haben könnte auf dem Meer, da haben wir nicht die Muße gehabt. Ach du, ich hole mal schnell die GoPro raus und filme mal unsere Szene hier, bevor dich die nächste Welle erwischt. Das haben wir nicht gebracht. Und ich habe einfach gemerkt, wir wollen auch natürlich einen Dokumentarfilm drüber machen, haben auch ganz viel gedreht, sind auch beide vom Fach sozusagen. Und ich finde es irre schwierig, diese Momente, die ja entscheidend zum Teil sind, ob eine Tour gut ausgeht oder nicht. Die haben wir nicht im Kasten, die können wir dann nachträglich erzählen. Ich finde das schwierig. Hattest du die entscheidenden Momente im Kasten richtig? Hast du die gefilmt? Oder hast du die auch nachträglich dann erzählt?
Ich habe fast alles von den entscheidenden Momenten im Kasten.
Echt, wow.
Also ein Beispiel, wo der Bürgerkrieg lief in Äthiopien und wo ich in der Gefängniszelle übernachtet habe in Ägypten, das ist alles im Kasten. Die einzige Ausnahme ist, ich habe in Botswana an einer Polizeistation übernachtet, dann kam nachts ein Löwe und hat den Hund aufgefressen. Und da habe ich leider überhaupt nichts auf der GoPro, weil das ging so schnell und ich wurde so überrascht davon, da war einfach keine Zeit und auch nicht der Kopf dafür da. Also ich weiß sehr, sehr gut, was du meinst.
Wie ging es dir danach, als die Löwengeschichte war? Warst du da ruhig oder hast du gedacht, nee, Menschen greifen die eigentlich nicht an, was sie ja auch normalerweise nicht tun?
Ja, ich wollte ja ursprünglich draußen zelten. Also das wäre dann, ich habe dann mit Glück abends eine Polizeistation gefunden und die haben dann mich drin übernachten lassen. Ja, ich war froh, ich war drinnen, aber habe jetzt da jetzt keine Angst gehabt im Nachhinein, weil du hast recht, wenn du nicht zu nahe kommst aus Versehen, dann du bist jetzt nicht das normale Opfer von ihnen.
Ja, genau, wir passen nicht in deren Futterkette im Grunde rein. Ne?
Genau. Also
wir sind zu groß für die, ja. Wie gehst du mit Scheitern um oder kennst du es noch gar nicht?
Also ich bin bisher noch nie bei einem Projekt, bei einem Abenteuer gescheitert, was ich mir vorgenommen habe. Wow. Und die Eurasien, Panamerika und Cape to Cape bin ich auch jeweils an dem Tag angekommen, an dem ich mir vorgenommen hatte. Trotzdem weiß ich natürlich, dass bei solchen Projekten ich auch irgendwann mal scheitern werde. Ganz einfach, weil auch Faktoren dabei sind, die ich nicht unter Kontrolle habe. Also in Afrika hat man einfach viele Situationen.
Ja, hätte dich ein Stein am Kopf getroffen, hätte schon vorbei sein können.
Genau, und das sind Situationen, wo es nicht mehr machen kann. Und ich sage dazu, Scheitern gehört dazu. Es ist besser, dem Traum zu folgen und dann zu scheitern und wiederzukommen, das nächste Jahr nochmal zu probieren, als wenn man es erst gar nicht schafft, an die Startlinie zu gehen und es nicht probiert. Ich wäre trotzdem stolz drauf.
Ja, also ich bin zweimal gescheitert und das war sogar die letzten beiden Male und jetzt zum Glück hat die letzte Tour geklappt durch die Biscaya und komme da schwer mit klar. Also einmal habe ich eine Verletzung nicht auskuriert und habe es einfach nicht geschafft. Und das andere Mal ist mein Partner, dass wir wollten um Sri Lanka drum herum zappen als erste Menschen. Und mein Partner hat nach 3% der Reise, also nach ein paar Stunden, hat er aufgegeben. Oh. Ich bin da einfach auf einen Hochstapler, einen indischen Hochstapler reingefallen. Ja. Und mir war die Reise dann alleine einfach zu heiß. Und da musste ich eben auch so eine Entscheidung treffen. Machst du es allein? Und meine größte Angst sind Krokodile. Und die gibt es eben auch, Süßwasserkrokodile, die extrem aggressiv sind. Die gibt es da. Und wenn du zu zweit unterwegs bist, kannst du, also es sind ja aufblasbare Bretter, mit denen wir unterwegs sind. Und wenn dir so ein Brett, die platzen manchmal, wenn dir das platzt und du bist da vor so einem Mangrovenwald und musst dann eben an Land, dann ist die Chance gegeben, zumindest, dass da dann Krokodile sind, die dich nicht an Land lassen. Und wenn du aber zu zweit unterwegs bist, kannst du eben immer noch dich auf das Brett des anderen setzen und dann gemeinsam in die nächste Bucht paddeln. Und ich habe dann einfach entschieden, nee, ich gebe auf. Ich muss hier entscheiden, dass es vernünftiger ist, es nicht alleine zu machen und fand das unfassbar schwierig. Und das hat mir monatelang zugesetzt. Und deshalb musste eben die letzte Tour auch unbedingt klappen, weil 3 hintereinander wäre eventuell sogar mein Aus als Abenteurer gewesen.
Das verstehe ich, ja.
War schwierig. Geht es dir auf Touren, gerade wenn es eng und brenzlig wird, auch so, dass du plötzlich gläubig wirst?
Nein, das geht mir nicht so.
Also, die Frage kommt natürlich aus mir heraus. Wenn ich dann also auf dem Meer bin, ich sehe, die Dünung steigt, da sind plötzlich Wellen auf dem Meer, die vorher nicht da waren, wo ich weiß, oh Gott, wenn die, und die brechen manchmal so unberechenbar, dann weiß ich, ja, das kann nicht gut sein. Und dann plötzlich glaube ich an Gott und spreche sogar mit dem und wünsche mir was und sage, bitte Gott, lass mich ankommen. Dreh den Wind nochmal. Und komischerweise macht er das dann auch. Ich weiß, das ist total, also so bin ich sonst nicht jetzt im normalen Leben, aber auf den Touren bin ich das. Es verändert sich was in mir, eine zumindest sowas wie Gottesfürchtigkeit oder Ehrfurcht vor der Natur kommt eben hoch.
Also eine Ehrfurcht vor der Natur habe ich natürlich auch. Ich bin auch schon in Situationen gewesen, wo Naturgewalten da sind, die hat man nicht mehr unter Kontrolle, die kann man nicht mehr beeinflussen. Ich weiß irgendwie, irgendwas hat da schon seinen Grund, warum das so ist und glaube einfach daran, es wird wieder besser.
Fragst du dich manchmal, warum du es machst, warum sozusagen dein Leben bestimmt wurde, dass du solche Touren machst, was ja auch ein Privileg ist, ne?
Ja, mein größtes Privileg ist natürlich, dass ich in Deutschland geboren bin, in einer anständigen Familie. Und damit hatte ich mal die Grundvoraussetzung, dass ich mein Leben auch leben kann mit unterschiedlichen Möglichkeiten. Das habe ich gerade in Afrika gesehen jetzt. Das hat der Großteil der Menschen nicht. Die haben da gar nicht die Möglichkeit, größere Abenteuer zu erleben und zu reisen. Die haben, geht einfach nicht. Ansonsten glaube ich daran, man hat natürlich Glück gehabt bei der Grundvoraussetzung und den Rest verdient man sich aber auch selber. Also
ja, das finde ich gut, das ist eine gute Einstellung. Ja, bei mir ist am Ende steht immer die Dankbarkeit, dass ich denke, Gott, was in Europa geboren zu sein. Wir gehören zum reichsten 1% der Weltbevölkerung. Einfach nur, weil wir deutsche Mittelschicht sind. Ne? Wir haben alle Freiheiten und wir können quer durch unseren Kontinent reisen. Ich bin einmal die ganze Donau runtergepaddelt, durch 10 Länder ohne Probleme. Wir leben in der besten und reichsten Welt aller Zeiten. Auch mit Corona kriegen wir es hin, unsere Abenteuer zu machen. Und bei mir bleibt immer eine riesige Dankbarkeit. Und das wird wahrscheinlich bei dir auch so sein.
Das stimmt. Und das geht bei vielen Leuten verloren, auch so ein bisschen die Dankbarkeit, wie gut wir es hier in Deutschland haben. Ich bin jetzt in über 100 Ländern gewesen und es stimmt absolut. Wir sind unter dem 1%, die es auch sehr, sehr gut haben. Dankbarkeit trifft es da sehr, sehr gut.
Bevor wir zu schwurbelig werden, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich bin tatsächlich voller Bewunderung für deine Touren und wünsche dir für das nächste Abenteuer ganz viel Glück. Du wirst das auch wieder packen, auch mit allen Höhen und Tiefen. Und finde es unfassbar, was du machst. Vielen Dank.
Ja, gerne. Danke dir.
Das war von Meilen und Zeilen. Der Abenteuer-Podcast des Delius Glasing Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse.